Predige heute Morgen über den Römerbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Römerbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Daher kannst du dich nicht entschuldigen, o Mensch, der du die richtest, wer du auch sein magst. Denn indem du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst eben dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit gemäß über die ergeht, die solches verüben. Meinst du denn aber, o Mensch, der du die richtest, die solches verüben und dasselbe tust, dass du dem Gericht Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Aber nach deiner Verstocktheit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die durch Ausdauer im Wirken des Guten nach Preis und Ehre und Unvergänglichkeit trachten, ewiges Leben, denen dagegen, die widerspenstig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorchen, Zorn und Grimm, Trübsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, über den Juden zuerst und auch über den Griechen. Preis aber und Ehre und Friede einem jeden, der das Gute vollbringt, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Wir haben heute Buß- und Bettag und deshalb ist sicher auch dieser Abschnitt aus dem Römerbrief hier als Predigtgrundlage gewählt worden, wo es heißt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße führt oder leitet. Interessant wäre ein Gespräch, was Buße bedeutet in unserer Gesellschaft. Als erstes fällt einem ja meistens das Stichwort Bußgeld ein. Das heißt, da kriegt man irgendetwas aufs Auge gedrückt als finanzielle Verpflichtung, weil man eine Verkehrsregel übersehen oder mutwillig übertreten hat und dabei dann erwischt wurde. Das wäre also eine Art Sanktion des Staates, um die Einhaltung seiner Regeln nachdrücklich zu unterstreichen. Wo taucht Buße noch auf? Es gibt ein Wort, das heißt, da ist jemand ein Lückenbüßer. Das heißt, man hat keinen besseren gefunden, weil der eigentliche nicht kam und da steckt man eben jemand da hinein, als Fußballspieler, Ersatzmann oder was weiß ich, als Ersatzsprecher, damit er da ist und die Lücke eben nicht zu sehr sichtbar wird. Ist also eine Art Ersatz eigentlich für jemand anders, der besser gewesen wäre, aber schieben wir ihn dazwischen. In der Bibel bedeutet Buße umdenken lernen, Sinnesänderung, umdenken lernen. Weshalb müssen wir umdenken lernen? Das ist ganz natürlich, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Humanismus kennen. In dem Humanismus steht Gott nicht im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Der Mensch steht im Mittelpunkt und alles dreht sich um den Menschen. Von Geburt an sind wir Humanisten. Jeder dreht sich nur um sich selbst. Sieht man schon bei kleinen Kindern, wenn der Bruder so einen Turm aus Bauklötzen gebaut hat, wird er umgeschlagen. Es macht einfach Spaß, ihn zusammenfallen zu sehen. Vielleicht auch noch das Gesicht des Bruders dabei zu beobachten. Ich meine mir mich, das sind so die Hauptvokabeln im Leben oder dieser nette Kanon, den Sie kennen, die Menschen sind schlecht, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Das ist so die Grundeinstellung des Lebens von Geburt an und wenn jemand Christ wird, fängt er an umdenken zu lernen, weil das Zentrum seines Lebens Christus wird und da wird natürlich vieles verändert. Es wäre so, wie wenn man jetzt hier diesen Altar plötzlich verpflanzen würde und würde ihn da hinten in die Mitte setzen, dann müsste man hier ziemlich viel verändern, zum Beispiel alle Bankreihen rumdrehen, vielleicht noch dies oder jenes andere verändern, andere Leitungen legen vielleicht irgendwo, weil ein anderes Zentrum entsteht. Ich finde es gut, wenn Jesus uns hilft, umdenken zu lernen und ein Austausch jetzt im Gespräch wäre sicher sehr schön. Wo habe ich umdenken gelernt durch Jesus? Im Blick auf mich selbst, im Blick auf Gott, im Blick auf meine Zeiteinteilung, wie ich Geld ausgebe, für wen ich bete und wie, was ich heute als Fehler erkenne, was ich früher gerechtfertigt habe, wie ich heute mit der Bibel umgehe und wie ich früher mit ihr umging, was mir heute die Gemeinde bedeutet, was sie früher bedeutet hat, bis hin zu politischen Fragen, wie ich zu dem Frieden stehe, was ich als Ursache des Friedens ansehe und vieles mehr. Umdenken, lernen. So Buß- und Bettage gibt es schon seit Jahrhunderten, weil irgendwelche Kirchenmänner und auch Staatsmänner der Meinung waren, es sei gut für das Volk, wenn Buße getan würde, das heißt, wenn Fehlerquellen ausgeschaltet würden, weil es dann dem Land besser ginge. Das finde ich sehr gut, obwohl das heute mehr so ein Bus- und Betttag geworden ist. Das heißt, die Leute haben mehr einen Feiertag mit Auto und vielleicht noch einigen Alltagsbeschäftigungen, die sie nicht ganz abschließen konnten, die dann in so einen Tag hinein gestopft werden. Es ist gut, nicht nur seine persönlichen Fehler vor Gott zu bekennen als Sünde, sondern auch von Zeit zu Zeit Fehler der Gesellschaft zu nennen und sich vor Gott darunter zu beugen. Zum Beispiel der Umgang mit Geld. Es gibt ja viele, die wissen gar nicht mehr, wie viele Teppiche sie sich noch in die Wohnung legen sollen oder an die Wand hängen, wo sie ihr Geld noch unterbringen sollen, ohne es für andere auszugeben. Und da müssen wir uns einfach unter diesen ichhaften Umgang mit Geld beugen in unserem Volk. Beugen unter diesen vielfachen Mord an ungeborenen Kindern, der zu 98% sozial begründet wird. Beugen unter die Zunahme an Aberglauben. Beugen unter die vielen Spannungen zwischen Menschen untereinander bis hin zu Ausländern. Beugen darunter, dass so viele menschliche Beziehungen zerbrechen, dass Ehen manchmal fast im Stehen auseinanderfallen, dass so viele Menschen krank sind als Folge eines falschen Lebensstils und vieles mehr. Das waren jetzt nur ein paar Dinge, es gibt sicher viel mehr. Wer sollte sich darunter beugen, wenn nicht Christen, die beten lernen? Denn jemand anders würde es sowieso nicht tun, der wird nur versuchen, das alles zu rechtfertigen oder zu kritisieren. Aber Kritik ist noch kein Gebet. Buß- und Bettage gab es auch in der Bibel. Der bekannteste Buß- und Bettag ist ein Staatsgeschehen in der Hauptstadt des damaligen Weltreiches Assyrien. Denen wurde gepredigt, dass ihre Stadt untergeht. Und da hat der König nicht nur für einen Tag, sondern für viele Tage alle Staatsgeschäfte ruhen lassen, ist von seinem Thron gestiegen und hat alle Staatsbürger verpflichtet zu beten und ihr Leben in Ordnung zu bringen, damit der Staat erhalten bleibt. Und Assyrien ist ungefähr noch 100 Jahre lang mit seiner Hauptstadt Nineveh aktiv gewesen, ehe es dann später doch unterging, weil die Leute eben vielleicht nur in der einen Generation ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben und es in der nächsten Generation wieder vergessen haben. Es gab noch andere Buß- und Bettage. Als die Leute aus dem Exil zurückkamen, haben sie sich vor Gott gebeugt. Sie haben einen Vierteltag lang, heißt es einmal, die Bibel gelesen. Ich weiß nicht, wie lange der Einzelne von uns schon mal die Bibel gelesen hat, ob es schon jemand mal auf einen Vierteltag gebracht hat. Das hieße vielleicht auf 3 Stunden, an einem Stück. Und dann haben sie einen Vierteltag lang ihre Sünden bekannt und die Sünden der Väter. Und das ist hochinteressant. Wir sehen ja unsere Fehler, ich meine, meistens sehen wir die bei den anderen besser als bei uns, dafür sehen sie die bei uns dann besser als bei sich. Sie haben aber nicht nur ihre Sünden bekannt, sondern auch die ihrer Väter. Und wenn man mal überlegt, was so bei den eigenen Eltern alles schief gelaufen ist, oder wo man denkt, dass Dinge nicht so sind, wie sie hätten sein können, dann wäre es gut, sich vor Gott darunter zu beugen. Nicht mit dem spitzen Zeigefinger und sagen, guck mal so, hoffentlich mache ich es später mal besser, sondern zu sagen, Herr, ich demütige mich vor dir mit darunter, dass das in meiner Familie, auch bei meinen Eltern, schief lief, oder sogar Großeltern, bitte dich, dass du das vergibst und dass du mich und meine Familie davon löst durch dein Blut, damit sich das nicht fortsetzt, nach dem Motto, der Vater hat es getan und jetzt der Sohn und dann der Enkel und die Mutter hat es getan und jetzt ich und dann meine Kinder, sondern damit diese Linie endlich zum Stillstand kommt. Im 1. Petrusbrief heißt es, dass wir erlöst sind durch das Blut des Lammes, auch von diesem nichtigen Wandel der Väter. Und das ist gut, das mit in den Blick zu bekommen, damit hier auch eine Befreiung nach hinten geschieht. Nicht um sie zu verurteilen, sondern um Vergebung und Befreiung zu erfahren. Ja, wie sieht es im persönlichen Leben aus? Hat da jeder von uns schon so seinen Buß- und Bettag entdeckt? Buße heißt ja umdenken lernen und es fängt dort an, wo Jesus in das Leben kommt. Das heißt, der entscheidende Bußtag ist nicht der 18. November, sondern oder 19., wann auch immer der liegt, sondern ist der Tag, an dem Jesus in das Leben kam, weil da eine Sinnesänderung anfängt mit weitreichenden Folgen. Und da ist natürlich immer die Frage auch an jeden von uns, habe ich diesen Bußtag schon erlebt und wirkt er sich bis heute aus? Gott zeigt sich allen Menschen mehrfach. Mancher übersieht das, mancher entdeckt das. Und es ist die Frage, wie es geschieht. Ich denke an einen Lehrer, der so von einem ganz schwachen, auch schlechten Schüler sprach. Also nicht nur, dass er schwach war, der war auch schlecht, er war faul und nichts getan. Schrieb immer Fünfer. Und um ihn zu ermutigen, hat der Lehrer immer auch so, als es gerade noch so eben ging, noch so eine Vier da nach oben hochgedrückt. Was war das Ergebnis? Die Mutter sagte, sehen Sie, mein Sohn hat sich schon gebessert, also was wollen Sie überhaupt mit Ihrer ständigen Nörgelei? Er wollte ihn mal ermutigen, damit er also nicht nur das Negative sieht, aber es wurde sofort zu einer Selbstbestätigung missbraucht. Und es ist interessant, ob es vielleicht bei Gott manchmal ähnlich ist, wo jemand, der Jesus noch nicht kennt, trotzdem betet und Gott schenkt ihm irgendwo eine ganz klare Gebetserhörung, wo er sieht, das kann nur Gott gewesen sein in meinem Leben, der das gemacht hat. Und manche, ich meine, jeder freut sich darüber, und manche sagt, ja, ist doch ein Zeichen dafür, dass mein Leben mit Gott in Ordnung ist, sonst würde er ja auf mich nicht hören. Dabei war es vielleicht nur eine Ermutigung, weiter nach Gott zu fragen, wie sieht denn das Leben jeden Tag mit ihm aus, nicht nur in dieser Not, in der ich jetzt gebetet habe, sondern dass ich ihm nicht meine Not nur, sondern mein Leben anvertraue. In der Schule ist es manchmal so, dass Schüler, wenn sie irgendwas nicht haben, sagen, ich habe das gemacht, aber zu Hause vergessen. Und wenn die Schule am Ort ist, haben sie manchmal Pech, weil es manche Lehrer gibt, die sagen, das ist ja nicht schlimm, wir haben noch 40 Minuten Zeit und du brauchst vielleicht nur 10 Minuten, geh doch gerade nach Hause und hol es. Wir warten dann und dann kannst du es mir zeigen und dann ist die Sache erledigt. Und dann gehen sie raus aus dem Klassenraum und viele kommen gar nicht allzu weit, weil sie schon weinend hinter der Tür stehen bleiben, weil sie es ja gar nicht gemacht haben, oft, sondern es nur ein Vorwand war, um irgendeinem Ordnungsstrich oder einer Strafe zu entgehen und sie jetzt eingestehen müssen, ich hab's nicht. Das heißt, er hat sie indirekt überführt, indem er ihnen die Gelegenheit gab, die Sache richtig in Ordnung darzustellen. Ich finde es gut, dass Gott uns manchmal ähnlich überführt, dass er uns zeigt, ja, was ist eigentlich in deinem Leben, was mir Freude macht, was Gott ehrt? Gibt es da nicht manche Dinge, die du vielleicht zeigen möchtest, die gar nicht da sind? Und es wäre doch gut, wenn du mich um Vergebung bittest, damit die Sache geklärt wird. Das heißt, Gott überführt uns und hier heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Das heißt, er drückt nicht so mit dem Daumen unbedingt drauf, sondern er hilft uns selbst, die Sache zu erkennen und sich dann ihm zuzuwenden und zu sagen, vielen Dank, dass du mich trotzdem liebst. Bei uns Menschen ist es manchmal anders, dass wir versuchen mit Druck Leute zur Buße zu bringen. Wenn man an unser Südafrika-Gespräch denkt, inzwischen versuchen sich die meisten Nationen als Zuchtmeister für dieses Land, um sie mit Gewalt und Druck zu einem Umdenkprozess zu bringen. Und Schwarze, die dann nicht schnell genug mit umdenken, den hängt man dann einen Autoreifen um und zündet ihn an, wenn sie bei dieser gewaltführenden Befreiungsbewegung nicht mitmachen wollen. Auf diese Weise kann man vielleicht ein System austauschen, aber nicht umdenken lernen. Und da finde ich das bei Gott so viel schöner, dass seine Güte uns zur Buße leitet und nicht, dass er mit dem Hammer draufschlägt. Es kann zwar bei Gott auch immer Druck geben, durch den er uns hilft, umdenken zu lernen, aber letztlich geschieht es aus Liebe. Wenn wir an den Nationalsozialismus denken, bin ich fest überzeugt, dass es den heute noch gäbe, wenn wir den Krieg nicht verloren hätten. Das heißt, nur weil die Leute mit dem Kopf gegen eine politische Wand gerannt sind, deshalb waren sie bereit umzukehren, zumindest die meisten, einige verteidigen das ja heute noch, wären sie gegen diese Wand nicht gerannt, dann wären sie weitergegangen. Und so ist es manchmal von Gott ein Akt der Liebe, dass er uns so eine Wand in den Weg stellt und zeigt, weißt du, da geht es nicht mehr weiter bei dir, da gibt es nur noch einen Weg und der führt zurück und dann bist du wieder beweglich nach rechts und links. Manchmal führt Scheitern zu einem Neubeginn, wenn man fragt, was ist eigentlich die Ursache. Wenn man nur alles wieder aufbaut wie früher, dann ist es nicht so gut. Und das ist die Frage, ob Deutschland aus seinem Scheitern etwas gelernt hat oder ob es nicht einfach nur die Trümmer wieder aufgebaut hat, um letztlich so gottlos weiterzuleben wie vorher. Scheitern kann manchmal eine Hilfe zu einem neuen Anfang sein, aus der Liebe Gottes heraus. Hier werden zwei Wege aufgezeigt, ein Weg des ewigen Lebens und ein Weg der ewigen Pein oder Qual oder Zorn genannt. Interessant ist die Verschärfung des Strafrechts, das ja in vielen Gebieten gefordert wird. In Deutschland, in England geht es sogar wieder zur Überlegung, nach der Todesstrafe zu fragen, zurück. Führt das weiter? Jetzt nur als Beispiel für mich. Wenn man die Todesstrafe einführt, gibt es dann weniger Schwerverbrechen. Ich bin der Überzeugung, kein einziges gäbe es weniger, weil Untersuchungen ergeben haben, dass jeder, der etwas tut, immer damit rechnet, dass er ausgerechnet nicht erwischt wird, dass er nicht bestraft wird. Die anderen waren so dumm, die haben irgendwas übersehen, deshalb hat man sie gefunden, aber mich nicht. Man hat also Zuchthäusler befragt, wie sie das vor ihrem Verbrechen und Gefangennahme sahen, sagten sie, wir haben gerechnet, das wird nie rauskommen. Und die meisten Menschen haben die Einstellung, es wird nie bestraft werden. Nicht nur Leute, die Verbrechen begehen, sondern auch so ganz normale Leute, die richtig normal, brav, bürgerlich, gottlos leben. Die sind dieser festen Überzeugung, dass sie von Gott nie bestraft werden, sondern dass Gott, wenn es ihnen überhaupt gibt, ihnen natürlich vergibt und sie annimmt, weil sie so normal sind. Das heißt, diese Mentalität, nicht bestraft zu werden, ist nicht nur bei Straftätern da, sondern bei jedem Mitbürger auch. Oder kennen Sie jemanden, der Jesus noch nicht kennt und der wirklich sagt, ich habe Angst, in die Hölle zu kommen? Es sei denn, als Scherz vielleicht irgendwo ein Vertreter, der sagt, in der Hölle sehen wir uns mal alle wieder. Nein, keiner glaubt, dass er bestraft wird von Gott. Zumindest hier, ich kenne niemanden, der mir das schon einmal gesagt hätte, von sich persönlich. Von anderen hat man es schon öfters mal erhofft, dass Gott da irgendwo mal einen Riegel vorschiebt. Aber hier steht ganz klar, dass es diese Bestrafung gibt, dass es diesen Zorn Gottes gibt und dieses Gericht Gottes. Und zwar über jeden Menschen, der nicht das Gute mit Ausdauer tut. Das Gute ist das, was Gott ehrt mit Jesus im Herzen. Ohne Jesus im Herzen kann ich in Gottes Augen nichts Gutes tun. Angenommen, da baut eine Krebsstation auf. Ist ja fantastisch, wenn da Hilfe geschehen würde. In Gottes Augen ist es dann nicht gut, wenn es ihn nicht ehrt. In den Augen der Gesellschaft ist es sicher gut. In Gottes Augen ist nur das gut, was Gott ehrt. Und der Luther sagte mal, es ist am schwersten, die Leute zum Glauben zu führen, die sich für gute Menschen halten, weil sie gar nicht wissen, warum da so ein Erlöser am Kreuz für sie sterben musste. Wofür sollte der sterben? Bei ihnen ist doch mehr oder minder alles in Ordnung. Nur das Zentrum ist falsch. Sie stehen nämlich im Zentrum statt Gott im Zentrum. Ja, was bedeutet Buße? Buße bedeutet, dass Jesus in das Zentrum kommt. Und das ist schön, wenn Christen Jesus kennen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Aber so Christen sind oft wie angeglühte Grillkohlen. Das heißt, auf der einen Seite haben sie Feuer gefangen. Und wenn man von der anderen Seite guckt, ist alles schwarz. Das heißt, wir haben oft Seiten, wo man ganz klar sagen muss, der ist Christ, der ist wiedergeboren, der kennt Jesus, der liest die Bibel, da hat sich manches verändert. Und dann erlebt man uns von der anderen Seite und da muss man sagen, also wie er da reagiert, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Das ist so richtig er selbst oder sie selbst, wie auch immer. Und da müssen wir darum beten, dass Jesus das ganze Leben durchdringt, nicht nur irgendwelche Teilbereiche. Ich denke, dass jeder von uns an dieser Stelle in diesem Sinne Buße tun kann, in dem Sinne durchdringe mein Leben ganz, nicht nur diese eine Seite, wo ich schon weiß, dass du da bist, sondern alle Bereiche, bis hin zur Zeiteinteilung, bis hin, ob Gott uns an diesem Ort weiter beschäftigen möchte oder vielleicht woanders in eine andere Aufgabe führt, bis hin, mit wem wir sprechen sollen über ihn, wofür wir unser Geld einsetzen und vieles mehr. ganzheitlich Christsein, das ist sicher das, worum es für uns geht. Wenn ich versuche, das zusammenzufassen, dann ging es um die Frage, was heißt Buße? Staatlich, Bußgeld, ja, so eine Art Sanktion für ein übertretenes Gesetz. Bei Gott, Buße heißt umdenken lernen, dadurch, dass Jesus in das Zentrum rückt und das eigene Ich herauskommt aus der Mitte. Und da verändern sich viele Maßstäbe. Ich bekomme Gewissheit des ewigen Lebens, komme von diesem Weg, der zur ewigen Verdammnis führt, weg. Wobei wir sagten, die meisten Menschen glauben das mit dieser ewigen Verdammnis nicht, weil sie davon ausgehen, wir werden nicht bestraft. Das gilt für viele. Aber Gott führt trotzdem weiter, er ist der Richter. Er führt uns durch Güte zur Umkehr, nicht unbedingt durch Druck, obwohl er manchmal auch eine Wand aufbauen kann, sodass jemand scheitert und dann neu zum Nachdenken kommt, hoffentlich etwas Neues lernt und nicht nur den alten Lebensstil restauriert. Als Christen müssen wir ganzheitlich durchdrungen werden, nicht nur so eine Grillkohle sein, die an der einen Ecke glüht und die andere ist kalt, sondern dass es weitergeht in die anderen Bereiche des Lebens hinein. Mich fragte vor kurzem mal jemand, sagen Sie, haben Sie eigentlich nie Zweifel? Und sagte ich, auch viele Dinge bezweifle ich überhaupt nicht. Zum Beispiel, dass es Gott gibt, ist für mich überhaupt keine Frage. Dass Jesus da ist, auch nicht. Dass ich Christ bin, daran zweifle ich gar nicht. Dass ich ewiges Leben habe, daran zweifle ich auch nicht. Aber ich zweifle schon, zum Beispiel, ob mein Lebensstil Gott ehrt, ob die Entscheidungen, die ich treffe, immer richtig sind, ob meine Gebete wirklich glaubend ausgesprochen werden. Diese Art von Zweifel, das heißt, da fehlt manchmal noch so diese Ganzheit, dieses ganze Durchdrungensein. Und ich würde mich freuen, wenn Gott das weitergehend verändert. Heinrich Heine sagte einmal, als er nach Gott befragt wurde, das war ja so ein gekonnter Spötter, wie es denn so mit Gott wäre, sagte, auch Gott wird mir vergeben. Das ist sein Metier. Später hat er zum Glück Christus noch kennengelernt vor seinem Tod, weil er krank wurde, weil Gott ihn in Liebe hat krank werden lassen, damit er Christ werden konnte. Wir sehen das ja oft nur als Strafe an, aber für ihn war es eine Chance, neu zu beginnen. Und in der Ewigkeit wird er sich sicher sehr darüber freuen und Gott dankbar sein, sodass er dann diese Vergebung wirklich kennenlernte. Gott vergibt uns gerne. Er überführt uns von Sünde und von Schuld, um uns zu helfen. Der Teufel überführt uns auch von Sünde und Schuld und sagt, guck mal, du bist ein Versager. Dir kann man nicht mehr helfen. Mit dir geht es nicht mehr weiter. Du hast keine Perspektive. So ein Gefühl kommt nie von Gott. Und wenn jemand unter uns ist, der so ein Gefühl hat, kann ich ihm hier sagen, es kommt mit Sicherheit nicht von Gott, sondern kommt von der anderen Seite. Denn Gott schenkt dir immer eine Perspektive, selbst vor dem Tod noch eine Perspektive, in die Ewigkeit zu schauen und sich zu freuen, seinem himmlischen Vater zu begegnen. Jesus ist immer größer und darüber dürfen wir ihn loben und unser Leben ihm anvertrauen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du immer größer bist. Wir loben dich, wo du uns geholfen hast, dir zu vertrauen. Du siehst auch die Bereiche, in denen wir dir noch nicht vertrauen oder nur ab und zu. Danke, dass du uns ganz beharrlich und liebevoll veränderst und weiterführst. Amen.